Am diesen Tag war unglaublich viele Leute, fast, kannst du sagen, 100.000 Leute auf der Straße oder so, weiß es nicht mehr. Dann wir sind in einem Platz geblieben und wir haben nur einfach gesagt, wir bewegen uns nicht, wir bleiben einfach. Und ja, irgendjemand hat den Mikrofon genommen und gesagt, wir haben 5 Minuten, wenn wir nicht losgehen, dann wir wurden alle erschossen.
Bist du losgegangen?
Nee, keiner ist losgegangen.
Du warst bereit, dich erschießen zu lassen.
Ja, also wir haben nicht gedacht, dass es wird richtig so passiert. Was Imam Assad am Anfang gemacht hat, Internet also Internet immer jeden Tag, jeden Freitag. Facebook auch, was du auf Facebook schreibst oder postet, wird auch kontrolliert und die verhaften die Leute wegen dem Facebook, wegen was die posten, wegen was die schreiben.
Hasskommentare gegen Assad.
Haben meine Kamera gesehen, dass es auch viele Fotos drin sind, die ich auch auf Demo genommen habe. Und dann haben mich gefoltert so ein paar Tage. Dann haben die dieses
Die
Gruppe.
haben dich ein paar Tage gefoltert.
Ja.
Wie? Kannst du das sagen? So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sitzen hier in irgendeinem Altbau. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Am Ostkreuz in Berlin. Wer bist du?
Ich bin Firas Al-Chater, ich komme aus Syrien. Ein Flüchtling, der hier in Berlin seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren bist du hier?
Ja.
Bist du vor dem Krieg oder nach dem Krieg geflohen?
Auf jeden Fall nach dem Krieg. Also ich habe Syrien verlassen 2013. Mitte 2013, genauso im 15. Mai. Bin ich nach Deutschland dann gekommen.
So ein kleines Jubiläum jetzt.
Ja.
Und hast du seitdem so gut Deutsch gelernt?
Nicht seitdem, sondern ich habe erst 1 Jahr so für mich alleine gelassen, bis dass ich alle Papiere sozusagen deutsche Bürokratie fertig gemacht, dass ich das Aufenthaltserlaubnis gehabt habe und dann Wohnung gesucht habe und dann habe ich dann angefangen dort zu lernen. In März 2014, genau. Also bis jetzt so 2 Jahre ungefähr.
Okay, lass uns mal zurückgehen, 3 Jahre. Warum bist du geflüchtet? Oder erzähl erst mal, woher aus Syrien kommst du denn?
Also meine Familie kommt aus Homs. Ich bin in Damaskus geboren und dort aufgewachsen. Ich habe Schauspieler studiert. Nach der angefangenen Revolution muss ich einfach Syrien verlassen. Warum? Weil den Krieg bei uns, es war nicht nur für mich für den Krieg, sondern da gibt es etwas, die schwieriger für mich, wo ich weiß es nicht, wo soll ich denn bleiben? Ich war verhaftet von Assad, ich war 9 Monaten verhaftet von Assad, weil ich gegen Assad bin, im Norden auf Syrien, dann musste ich dann Damaskus verlassen, bin ich dann nach Norden auf Syrien gegangen, dort habe ich als freier Journalist und freier Fotografer gearbeitet und leider wurde ich auch nochmal verhaftet von manchen Leuten, die Islamisierung Meinung haben und so.
Also nicht Assad, sondern andere.
Ja, genau, den anderen. Und damals gab es noch kein IS, aber die sind genau die Leute, die gleiche Meinung haben, wird es auch von dem verhaftet. Und seitdem habe ich anderer Job mit Produktionsfirma, dieses Produktionsfirma, wo du hier bist. Ich habe mit dem einen Film gedreht. Das war eigentlich ein Film vor Tamer. Tamer, der ein syrischer Regisseur, der leider in Syrien gestorben ist, als er das Film Syria Inside angefangen hat und wollte den Film weitermachen, aber dann erst am Dreharbeit gestorben. Ja, und habe ich den Film weitergemacht und bin ich hierher gekommen, um zu editing und dann später wusste ich schon, dass es keinen Ort gibt, wo ich meine Freiheit oder wo ich einfach in Ruhe bleiben kann und keine würde mich dann verhaften wegen meiner Meinung. Also Assad wird mich verhaften und Leute im Norden auf Syrien und ja.
Da klingelt gerade wahrscheinlich mein Telefon. Könntest es einfach nur mal. Das ist meine Schuld. Gut.
Okay.
Sorry.
Ja.
Aber lass uns nochmal zurückgehen. Wie alt warst du, als du Damaskus verlassen hast?
Ich war 21, als ich Damaskus verlassen habe. Bin ich dann, wie gesagt, nach Norden auf Syrien gegangen. Also erst Istanbul, habe ich ein bisschen versucht, einen Job zu finden. War ein bisschen nicht schwierig. 1-2 Monate habe ich so schlimm viele Sachen erlebt. Ins Park geschlafen, kein Geld, viele schlimme Sachen. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss einfach zurück nach Syrien und im Norden auf Syrien etwas für mein Land und für mich auch machen. Und dann leider hat nicht so lange geklappt, weil dann der Islamisierung oder die Terrormeinung ist es größer und vergrößert und deswegen muss ich dann Syrien verlassen.
Erzähl uns mal, wie dein Leben in Damaskus ausgesehen hat, als du noch nicht verhaftet wurdest, also deine ersten 20 Jahre in Damaskus.
Also mein erstes 20...
Vor der Revolution
quasi. Ja, also ich habe mit meinen Familien gelebt, also ich habe, wie gesagt, Schauspieler studiert und ich habe auch Arabisch unterrichtet vor fremden Leute, die Leute das aus Deutschland oder Amerika, damals gab es viele Leute, die zu uns kommen wollen, Sprache lernen. Ich habe das auch so gemacht, erst Spaß, es war jetzt Leute aus anderen Ländern kennenlernen, andere Kultur und so, da hat mir total Spaß gemacht und da habe ich auch Englisch gelernt, weil in der Schule habe ich Französisch zum Beispiel gelernt, nicht Englisch und dann habe ich Englisch ab so 19 habe ich das gelernt durch Deutschunterricht und solche Sachen. Ja, und war mein Leben, ist es total normale Leben, wie jeder Mensch, der sein Leben hat, aber nur außer, dass ich keine in mein Land, das ist sozusagen, wir sagen das oft, da muss man aufpassen, es gibt Ohrring hinter dieses Wand, dass man dich hört, du darfst nicht über Politiker-Sachen reden, du darfst nicht über irgendetwas gegen Assad oder Witze über die Regierung machen, sonst diese Ohren, wenn dich hören, dann keine wird dann wissen, wo du bist oder so.
Also Ohren gibt's auch in Deutschland hinter der Wand.
Hier weiß es nicht genau.
Hier vielleicht nicht, aber wir haben auch Überwachung.
Ja, aber es ist nicht wie bei uns. Nein. Also es, dass du
Du darfst Witze über Merkel machen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich darf sagen, wenn ich gegen Merkel bin, dann darf ich das auch sagen. Dann hier habe ich keine Angst. Aber in Syrien offiziell, das ist ein bisschen nicht schwierig, weil ich das gesagt habe, war ich 9 Monaten im Gefängnis, wo meine Familien wissen nicht, ob ich am Leben bin, ob ich gestorben bin oder nicht, wo ich so viele schlimme Sachen erlebt habe, wo jeden Tag Leute neben mir sterben, weil die von Foltern, von weniger zu essen oder weil die noch keine Sonne sehen. Also wir haben überhaupt keine Sonne gesehen lange Zeit. Das ist einfach krasse Dings, wo man ja nur weil du wegen Freiheit gefragt hast. Also jemand kommt drinne, was hast du? Ich war auf der Demo. Jemand anderer, ja, ich weiß es nicht, die haben mich einfach auf die Straße genommen, weil da gab es eine Demo neben mir oder so. Ja, das war es immer so in Syrien. Und das war am schlimmsten.
Wie lange geht man in Syrien zur Schule?
12 Jahre.
12 Jahre?
12 Jahre, genau. Dann bis zum Abitur, genau, mach mal eigentlich bis zum 18. der Abitur und dann geht's zur Uni.
Hast du bis zum Schluss bei Mutti und Papa gewohnt?
Ja, ich habe bei meiner Mutter und meinem Papa gewohnt, genau, bis mein Schluss. Ich habe ab und zu so den Wohnung verlassen, ein Problem mit meinem Vater, bin ich zum Oma gegangen und solche Sachen, das eigentlich momentan schreibe ich noch auf ein Buch auf Deutsch und ich erzähle auch solche Geschichten. Ja, das ist über Firas und Syrien in Deutschland und so.
Ist bei euch die Oma auch mal die Beste?
Bei mir
ist die Oma immer die Beste.
Ja, also ich mag meine Oma auf jeden Fall und sie ist jetzt momentan in Deutschland.
Ja,
sie ist 85 ungefähr und sie ist alleine auch mit dem Boot hierher gekommen. Also sie wollte nicht mehr in Syrien bleiben.
Sie ist mit dem Boot hergekommen?
Ja, sie hat das geschafft sozusagen. Also erstes Mal wollte sie mit meiner Geschwister hierher kommen. Also meine Geschwister auch sind hier. Ich habe zwei Bruder und eine Schwester hier. Die sind mit dem Boot gekommen. Also erster Versuch hat nicht geklappt von Ägypten, weil sie konnte nicht so schnell laufen bis zu dem Boot. Und dann der Polizei gekommen und haben die verhaftet und dann die nochmal nach Syrien geschickt. Und haben meine Geschwister nochmal versucht, ohne sie, dann hat geklappt. Und dann meine Oma hat gesagt, ich will nicht alleine in Syrien bleiben. Obwohl, das meine Mutter und mein Vater sind noch in Syrien.
Immer noch.
Ja, die sind immer noch
in Damaskus.
In Damaskus. Aber meine Oma hat keine Lust mehr, so zu bleiben. Sie hasste alles so, den Krieg und was ist dort genau los. Und sie wollte nur einfach weg. Und sie hat hier zwei Tochter, die schon lange hier wohnen. Also ich habe zwei Tante, die hier wohnen schon lange. Und deswegen hat sie gesagt, ich will einfach nochmal versuchen. Dann sie ist nach Türkei gegangen und von Türkei mit dem Boot nach Griechenland und letzte Sommer mit dieses die Flüchtlingskrise sozusagen mit den Leuten hierher gekommen.
Da hat sie ja nochmal Glück gehabt, dass sie nicht auf NATO-Kriegsschiffe getroffen ist. Also zwischen Türkei und Griechenland. Die sind ja jetzt da.
Ja, die sind jetzt da, aber damals, letztes Jahr, die waren nicht, glaube ich, und sie hatte Glück, dass die das geschafft hat. Und ich finde, das ist krass. Also 85 Jahre, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffen kann, zum anderen Land gehen. Aber sie wollte unbedingt einfach rausgehen, weil sie hat einfach vielleicht die Nase voll von dem Krieg und alles. Sie wollte die letzten paar Jahre von ihrem Leben einfach in Ruhe haben. Glaube ich, also das.
Kannst du erklären, warum deine Eltern noch da sind?
Meine Eltern, warum die noch da sind? Also erst, die wollen nicht mit dem Boot kommen. Zum Zweit sozusagen, mein Vater hat gesagt, was soll ich denn hierher machen? Also es ist anderes Kultur, anderes Sprache, anderes Wetter, anderes Essen, anderes Leute. Ich habe nur meine Kinder, ja, okay, aber das ist nicht genug. Also es ist vor ihm eigentlich, wir sind sozusagen reiche Familien in Syrien waren wir und das ist vor ihm nicht einfach so hierher und alles verlassen und kommen hierher. Und er wollte nicht einfach so kommen. Vielleicht die wollen später kommen, ich weiß es nicht. Also ich habe noch hier einen kleinen Bruder jetzt und muss irgendjemand so von meinen Eltern über ihn so kümmern, aber mal sehen. Also die sind noch dort und ich habe auch Sorge über ihn, weil das ist Damaskus, ist okay, jetzt mit dem, es gibt nicht so viel los, aber man weiß es nicht, wann wird das was passiert. Es ist einfach Krieg. 5 Minuten gibt es etwas, 5 Minuten nicht und das ist immer ab und zu. Dann da gibt es Rakete, kommt überall, da gibt es viele Sachen. Wie gesagt, man weiß nicht, was kommt. Aber mein Vater immer sagt, ja, es gibt noch viele andere Leute hier und was vor anderen passiert, passiert auch für mich das Gleiche. Mir egal, ich will einfach bleiben.
Was machen deine Eltern denn? Du meinst, die sind recht wohlhabend?
Ja, also die sind ein bisschen jetzt einfach ein Rentner, die haben, also wir haben jetzt 2 Wohnungen, die vermieten die und und die leben von das, was die vermieten und was die auch in ihre Leben gesammelt haben oder weiß, das ist, was die machen.
Ich habe jetzt immer gelernt, dass Syrer, die meisten Syrer Alawiten sind. Bist du es auch?
Meistens Syrer, Alawiten? Nee.
Also Assads Familie und Assad Getreue sind Alawiten.
Fast 8% in Syrien.
Nur 8.
Die Minderheit in Syrien sind Alawiten eigentlich. Die Minderheit, und der Mehrheit in Syrien 80, also kannst du sagen 80% ungefähr sind die Sunniten. Meine Familien sind Sunniten. Ich habe das nicht ausgewählt. Auch mein Name oder die syrische Spaß, alles, das habe ich nicht ausgewählt. Seit ich geboren bin, kommen die alles so mit. Ja, und das ist für mich sozusagen, die Alawiten sind nur einfach die Regierung so bei uns, Assad und sein fast ganze Armee. Die haben das von Anfang an so entschieden. Der Armee gehört uns, die Stadt gehört uns und alles gehört dem. Die sind Teil von auch die Schiiten. Auch Schiiten sind der andere Gruppe. Ich will nicht so viel über diesen Sachen reden, weil es ist, finde ich, einfach krass, wie das ist, die bei uns passiert momentan wegen dem Krieg. Das ist war von Revolution, wird es dann genau, was Assad wollte, die Krieg machen. Und das ist genau ein Bürgerkrieg zwischen Alawiten, Schiiten, weil er wollte das von Anfang an. Und das ist leider, was es jetzt momentan passiert und was es genau los ist.
Ich wollte eher darauf hinaus, also hat Religion vor dem Krieg, vor der Revolution oder vor diesen ganzen Aufständen, hat das eine Rolle gespielt oder war das alles so, ja, so nebenbei?
Hatte Rolle gespielt, ja, aber
wo und wann? Also in welchen Situationen?
Vitamin B. Genau, den großes Vitamin B, wenn du Alawiten bist. Also wenn du die von irgendwo in Latakia oder irgendwo in der Ort, die gehört diesen Leute, die dort wohnen, dann hast du mehr Chance, Studentenplatz zu haben, einen Job in der Armee zu haben oder dass du einfach mehr schnelle Sachen, also das die haben immer diesen Chance, weil ja, die sind ganz ehrlich, die sind überall sozusagen in der Armee, die Ministerien und so weiter. Deswegen, die haben so viel Kontakt und das ja, ist die große Schule. Genau, also die meisten kommen eigentlich, die Alawiten sind aus kleinen Dorf in der Nähe von Latakia, also und so. Und dort in der Nähe von der Latakia, die kann alles den anderen und dann, ja, ich habe jemanden in der Armee, kann ich mit ihm telefonieren. Und so geht's immer los, also eigentlich beim dem Vitamin B in Syrien. Das war die große Chance, wenn man Alawit ist. Und wir haben immer so dies als Witz gesagt, so ein Lehrer kam in der Schule in Latakia und hat die Studenten gefragt, wie heißt du? Der erste hat gesagt, ich bin Ali. Was willst du in Zukunft sein? Er hat gesagt, ich will in der Armee arbeiten. Der andere, wie heißt du? Ich bin Ali. Was willst du sein? Ich will Polizei. Die dritte, die vierte, alle sind Ali, Ali, Ali. Und dann hat er jemand in der Ecke so gesehen, wie heißt du? Ich bin George. Bravo, George. Bravo. Was willst du, George, in der Zukunft sein? Ich will Ali sein. Das ist so. Ja, das ist manchmal, wir sagen so, als Witze. Weil wir wissen, die haben immer mehr Chance. Also bei uns. Leider.
Warst du religiös?
Ich bin nicht, überhaupt nicht religiös und ich war auch nicht. Also ich glaube, seit ich 13, 14 bin, habe ich angefangen mehr so ein Theater lesen und habe ich mich interessiert in diese Richtung mehr liberale Dings und so. Deswegen war ich total anderes. Also ich meine, Familien sind auch Muslime und die sind religiös, aber ich habe nichts dagegen, wenn jemand religiös, das ist dein Dings, wenn du nichts, das ist auch dein Dings, jeder hat seine Sachen und ja, alles dann okay.
Erzähl mal, als es jetzt, als der Aufstand ausgebrochen ist, diese ganze Revolution, wie hat das angefangen? Wie hast du das mitbekommen? Das ist ja nicht in Damaskus losgegangen, ne?
Das ist eigentlich nicht in Damaskus losgegangen, aber theoretisch auch früher am Anfang an hat Damaskus mitgemacht, sozusagen.
Bei der Demonstration?
Also, beim dem Demo, genau. Also sie hat angefangen in Daraa, als die Geheimdienste in Syrien haben ein paar Kinder verhaftet, weil die in der Schule geschrieben haben, Freiheit, und die haben in der Schule an der Wand so geschrieben, mit dem Spray Freiheit und Revolution und solche Sachen. Die haben das an der Schule, dann haben der Geheimdienst diese Studenten, also die waren 14, 13, 12 Jahre, die haben so 30 Studenten verhaftet und die Familien haben demonstriert und gefragt, wie möchten unsere Kinder haben, und dann wurden die erschossen von der Geheimdienst und dann Leute gestorben am nächsten Tag, dass die zum Grab bringen, großes Demo und dann nochmal Leute gestorben, dann nächsten Tag und so, dass es hat immer so angefangen, die Führer vor der Revolution war genau der Geheimdienst. Die töten jeden Tag 10, dann kommen mehr 100 Leute auf den Demo. Die erschossen immer Leute, dann kommt mehr Leute. Also jemand ist gestorben, dann seine Familie gehen auf den Demo. Weißt du, es hat so angefangen und dann wird es Großes und Großes und Großes, bis dass das manchmal, dann kommt die Armee auch, also am Anfang war nur Geheimdienst. Sie sind
wie heißt der Geheimdienst?
Geheimdienst bei uns? Wir haben 29 verschiedene Geheimdienste. Das ist
mehr als wir. Wir haben 20.
Es ist in Damaskus nur 29. Das ist die ich kenne. Es gibt auch vielleicht Geheimdienste, die ich noch nicht kenne. Deswegen.
Also hier gibt es 3. In Berlin gibt es 3.
Okay.
Bundesverfassungsschutz, BND und Landesverfassungsschutz.
Nur so für dich. Ja, wir haben noch viel mehr. Wir haben einen, der heißt Palästin, der hat eigentlich überhaupt nichts zu tun mit Palästina, aber der heißt einfach Palästina. Einen, der heißt die Armee, die Polizei vor der Armee, die Polizei und das sind richtig viel. Und die meisten bei uns haben Nummer. Also der Geheimdienst 288, 289. Was die machen, weiß nicht. Nur einfach, das ist der Name. Das ist einfach so. Wie gesagt, zurück zu der Geschichte, dann die Leute würden Großes und Großes auf den Demo gegangen und manchmal Leute aus der Armee wollen nicht andere Leute erschossen. Also es dann, als die Armee auf den Straße gegangen, wollten diese Leute nicht die Frieden-Demo einfach erschossen. Und dann hat immer jemand gesagt, wenn du die nicht erschossen, dann will ich dich erschossen. Das ist der Officer sozusagen, hat immer dieses Info gegeben, wenn du den Leute nicht erschossen, dann tust du dich. Und deswegen haben die Leute dann später, manche gesagt, ich will nicht, und dann die sind auf der anderen Seite gegangen, auf der Seite der Demo, und haben die einfach beschützt sozusagen und versuchen, die einfach sich selber auch zu schützen und dann auch manche Leute haben gesagt, ja, keiner gibt mir mein Recht, zum Beispiel, wenn jemand kommt, stell mal vor, hat dein Vater ermordet, dein Bruder, und das keine gibt dir dein Recht. Keine Polizei hilft dir. Die wollen, wer würde es dir helfen? Keine Polizei, kein Recht. Keine gibt dir etwas. Und du weißt, dass die wollen dich auch töten. Wenn du auf den Demo gehst oder wenn du vor der Recht deiner Familien fragst, dann was machst du? Der meisten haben entschieden, okay, ich nehme einfach ein Waffen und kämpfe gegen den. Und hat so angefangen, großer zu werden.
Das heißt, der Geheimdienst, die haben eigentlich den Fehler gemacht, immer neue einzusperren und immer neue abzuschießen, sonst wäre das gar nicht so eskaliert. Ne?
Genau. Also es ist am Anfang, die Leute wollen überhaupt nicht Assad weg, sondern die wollen erst die Befreiung vor die Kinder. Dann die wollen zu zweit, dass es die Leute von der Geheimdienst, der Geheimdienst verhaftet wurden, die das gemacht haben. Das ist, und dann haben die gesagt, wir wollen auch und dann keiner hat ihm geholfen, sondern wird es Großes und Großes und Großes und dann wird es einfach ohne Kontrolle. Dann hat Assad entschieden, dass die Armee muss auch mitmachen. Und das war der große Problem, Armee mitmachen. Die Armee ist es in Syrien, jeder, der nicht studiert, muss es zur Armee gehen. Also wenn ich...
Darum hast du studiert.
Ja, nee, es ist einfach... am Anfang eigentlich wurde ich nicht schnell in der Schule genommen, wo ich Schauspieler studiert habe. Deswegen habe ich andere Sache studiert, bis so inzwischen, damit ich nicht auch zur Armee gehen. Ich will nicht zur Armee gehen. Und das ist einfach dann so, gibt es viele Leute, die aus dem gleichen Land zum Beispiel, aus Daraa in den Armee, in Daraa sind die, und die wollen nicht ihre Freunde, die sehen ihre Freunde auf den Demo. Ich will ihn nicht töten, ich will ihn nicht erschossen. Und das war dann später die Idee, mit, dass die einfach den Armee verlassen und haben zusammen die Freisurische Armee gemacht. Dann viele Leute haben den gleichen Namen benutzt, um ihre eigene Mafia zu machen in Syrien. Und Ja, manche Orte waren dann ohne mehr Kontrolle von Assad und ja, dann manche Leute einfach auf die Autobahn gegangen, Autos geklaut und wird es einfach alles scheiße geworden später. Leider.
Wann bist du auf deine erste Demo gegangen?
Ich bin auf erstes Demo ungefähr in April 2011 gegangen.
Das war, also wann hat die erste angefangen und wann warst
du? Also die erste hatten angefangen Mitte März ungefähr. Ich bin nach so 2-3 Wochen habe ich mein erstes Demo war in Homs. Und das war eine von der großen Demo eigentlich im Homs, wo an diesem Tag unglaublich viele Sachen passiert. Also da war eigentlich, wir wollten zwei Leute zu den Grab bringen, weil die auf den Demo auch gestorben sind. Und dann an diesem Tag war unglaublich viele Leute, fast, kannst du sagen, 100.000 Leute auf der Straße oder so, weiß es nicht mehr. Dann wir sind in einem Platz geblieben und wir haben nur einfach gesagt, wir bewegen uns nicht, wir bleiben einfach. Und irgendjemand hat den Mikrofon genommen und gesagt, wir haben 5 Minuten, wenn wir nicht losgehen, dann wir wurden alle erschossen.
Ist losgegangen?
Nee, keiner ist losgegangen.
Du warst bereit, dich erschießen zu lassen?
Ja, also wir haben nicht gedacht, dass es wird es richtig so passiert. Und am nächsten Tag würde ich erschießen. Und bis jetzt, ich glaube, keiner weiß genau, wie viele Leute sind an diesem Tag gestorben. 40, 50 oder weiß es nicht. Dann einfach, wir haben die erschossen. Das ist eigentlich der erste große Tag, wo viele Leute in Homs gestorben sind oder auch am Anfang in der Revolution in Syrien gestorben sind. Damals viele Leute auf den Demo erschossen worden, weil aber die meisten haben versucht wegzugehen, deswegen wir wissen nicht, wie viel ist dort geblieben, wie viel ist dort gestorben und was immer Assad am Anfang gemacht hat, Internet immer jeden Tag, jeden Freitag, und weil die meisten, also Freitag war den Tag, wo alle in die Moschee gehen. Und danach wollen die, als die rausgehen, die gehen auf den Demo, genau, weil das ist alle so der Ort, wo die alle zusammen sind. Und deswegen hatten die entschieden, immer Freitag Internet aus, damit keine Plan, kein Videos hochzuladen oder so. Genau, das haben die am Anfang immer so gemacht in Syrien. Und also es eigentlich war der einzige Ding, mit den Aktivisten zu unterhalten, war die Facebook der einzige Ort, wo wir unsere Videos hochladen, war Facebook und YouTube, wo wir zeigen, was ist genau in Syrien los. Das war vom Anfang an der einzige Hilfe war, unsere Nachrichten hochzuladen, weil alle Journalisten waren weg von Syrien, also Assad hatten am Anfang alle Journalisten rausgeschmissen von Syrien und deswegen weiß man überhaupt nicht, was ist genau los und was ist passiert in Syrien am Anfang an.
Du hörte sich vorhin so an, dass vor dieser Revolution, also vor diesen Demonstrationen und so weiter, dass du jetzt nicht so gegen Assad warst, aber das hat ja dann irgendwann sich geändert, oder?
Ich war überhaupt nicht Politiker. Es interessiert mich überhaupt auch bis jetzt nicht so gerne vor Politiker-Thema. Aber ich habe mich einfach, als ich Kind war, auch mich gefragt, als es der Vater von Assad gestorben, warum wird dein Sohn sofort auch als Präsident genommen? Sind wir in Moschee, sagt man auf Deutsch?
Monarchie.
Monarchie, genau. Sind wir in Monarchie? Ich weiß es nicht. Also ich war Kind, 6 Jahre oder 7 Jahre. Und ich habe keine Ahnung, warum dein Sohn, ist das ein, weiß nicht, ist es, ob die, wir sind im Monarchie oder nicht. Und ja, und das ist genau, dann habe ich mich gefragt, warum er, was hat er auch vor Syrien gemacht. Später, 2010, wurde ich verhaftet. Das ist vor der Revolution, aber das war nur vor ein paar Tagen. Nur weil ich Faset-T-Shirts anziehe und dann da, dass die damit in Syrien haben die Geheimdienst gedacht, so jeder, der tragt ein schwarzes T-Shirt oder so, die sind die Leute, die vor Teufel bieten, also
Teufel anbeten.
Ja, genau. Und dass die, wir wollen diese Leute, die sind gefährlich vor Syrien, wir wollen die nicht und so. Wir haben unglaublich viele Leute, die auch lange Haare verhaftet, die alle abschneiden und in Frage gestellt und so. Ich war damals eigentlich 17 Jahre und ja, das ist eine von der. Dann damals habe ich angefangen, auch so viel nachzudenken. Und ich habe auch einen Onkel, der in der 80er, 1980 ungefähr, also 84 oder so, verhaftet wurde, weil er auch über Politik gesprochen damals hat und so, und dann gegen Assad, auch der Vater von der jetzigen Assad. Und er wurde verhaftet. Der war eigentlich damals in Armee, also er war weiß nicht, was genau der macht in Armee, aber der war in Armee und dann wurde es damals in der 80er verhaftet, weil hat er etwas gegen Assad geplant oder gesagt, ich weiß es nicht genau. Und die ersten 7 Jahre wissen meine Mutter oder meine Oma überhaupt gar nichts, wo ist er, was ist mit ihm passiert, auch seine Frau, da keine weiß, was ist genau mit ihm passiert oder wo ist er. Und nach 7 Jahren kommt die erste Nachricht über ihn, und zwar, dass er in der Geheimdienst ist, verhaftet. Aber interessante Geschichte, wie das ist, die Nachricht über ihn gekommen ist, und zwar, da gab es eine Frau, die hat ein Kind, die muss ihm immer Milch geben, also jeden Tag. Und sie hat einfach eine Liste geschrieben mit alle Namen von den Leuten drinne, Telefonnummer von ihrer Familien und in die Kleidung das Kind gelassen. Wenn das Kind rausgeht mit dem Papa, dann die haben das gesehen und die haben telefoniert und Bescheid gesagt, dass die Leute, mein Onkel ist dort ist. Und das ist die erste Nachricht nach 7 Jahren. Und dann nach 3 Jahren wurde er zu ein Gefängnis gebracht. Das ist also der Geheimdienst, haben unoffizielle sozusagen. Ja, und dann kann man ihn besuchen und so. Und ja, und dann wurde er geblieben 24 Jahre. Nur weil er einfach gegen Assad war. Er wurde 24 Jahre geblieben und als er rausgegangen ist, ich habe ihn zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben gesehen und er hat seinen Sohn auch zum ersten Mal gesehen, weil er hat seinen Sohn gelassen, als er 1 Jahr war, und dann hat ihn noch erst gesehen, als es 23 Jahre ist.
Dann ist er also rausgekommen und ein paar Jahre später hat dann der Aufstand angefangen.
Wie denn auf?
Du hast so 24 Jahre später, das heißt, er ist so 2008 rausgekommen.
Ja, ja.
Und 3 Jahre später ging dann alle gegen Assad.
Genau.
Und er wieder zurück ins Gefängnis, oder ist er jetzt?
Er hat einfach, ich glaube, genug erlebt, deswegen Und er ist jetzt, glaube ich, fast so 50 oder 60 Jahre so, deswegen er bleibt alleine in Ruhe, damit er nicht mehr sehen, was es er gesehen hat. Also ich glaube, er ist froh, dass er jetzt raus und er würde nie mal nochmal reinkommen.
Du bist ja dann irgendwann verhaftet worden, weil du demonstriert hast. In Damaskus?
In Damaskus, genau.
Warum haben sie sich verhaftet? Also weil du denn da auf diese Demo warst oder weil du zum 10. Mal da warst oder weil sie, haben sie immer gesagt, Firas, jetzt hör mal auf.
Oder war das? Es ist eigentlich, ich wurde eigentlich viermal verhaftet, nicht nur viermal, genau, und jedes Mal eine andere Geschichte sozusagen. Einmal wurde ich verhaftet mit ein Journalist aus der Schweiz. Er war in Syrien und ich habe ihm ein bisschen geholfen mit Übersetzen und zeigen, ja, hier Demo, hier was los und so. Der war unterwegs immer mit mir. Und ich glaube, das war eigentlich dummerweise von mir, dass ich mit einem Ausländer auf der Straße in Syrien laufe und so. Und genau, und die haben uns auf den Demo beide verhaftet und wir wurden eigentlich, er war ein paar Stunden, dann erst rausgegangen und ich bin geblieben ein paar Monate. Das ist Facebook auch, was du auf Facebook schreibst oder postet, wird auch kontrolliert und die verhafteten Leute wegen dem Facebook, wegen was die posten, wegen was die schreiben.
Hasskommentare gegen Assad.
Ich hab auch mehrere Geschichten gehört, wenn irgendjemand ein Likes macht vor Page, die Opposition Page sozusagen, dann wurden die auch verhaftet. Das ist genau passiert mit mir, als ich kontrolliert von einer Gruppe, die waren keine Geheimdienst, die waren keine Armee oder überhaupt gehörten nicht der Regierung, sondern die waren einfach Leute, die in Syrien Waffen hatten und die sagen, wir möchten uns unterstützen und die war, also die gehören im Prinzip Assad, ja, die supporten von Assad und so, die bekommen auch Waffen von Assad und ich war zu viel als Zufall so dort, die haben mich kontrolliert, die haben mein Handy kontrolliert und die haben auf den Homepage gesehen alle Poster, was meine Freunde gepostet haben und was die geschrieben haben und deswegen haben die mir verhaftet, weil ich mit Leute, die gegen Assad befreundet auf Facebook und dann haben meine Kamera gesehen, dass es auch viele Fotos drin sind, die ich auch auf Demo genommen habe. Und dann haben mich gefoltert so ein paar Tage. Dann haben die dieses
Gruppe... Die haben dich ein paar Tage gefoltert?
Ja.
Wie? Dann kannst du das sagen.
Das ist... am Anfang an, die haben mich so gesehen. In Syrien ist es Homs, der Ort, woher ich komme. Es ist, wir haben es genannt, als die Hauptstadt der Revolution, weil so viel dort los war. Und genau deswegen, als ich auf meinen Ausweis, als die auf meinen Ausweis gesehen haben, dass ich aus Homs komme, das war genug, um mich zu verhaften. Das ist immer so auf jeder Checkpoint. Die haben mich erst nackt so abgehängt und kannst du hier noch sehen, dass es genau von der Sachen als die, also ich weiß nicht, ob du das sehen kannst.
Ja, wir sehen.
Also die Kamera sieht, aber auch vielleicht du kannst auch, ja. Das ist die Dings, als die mich abgehängt haben. Zigarette auf meinen Körper immer sozusagen. Und ja, die wollen nur von mir wissen, mit wem ich arbeite, welche Waffen ich nutze, wie viele Leute habe ich ermordet, wie viele Leute, wer...
Haben die verwechselt mit jemandem? Ne?
Ja, genau. Die denken, dass ich nie. Die denken, dass jeder, der gegen Assad ist oder jeder, der vor Freiheit fragt, dann ist einfach von freisyrischer Armee oder dass er einfach jemand, der Terrorist ist und der Leute töten will. Und deswegen wollen die Info von mir haben. Und ja, die forderten mich nur einfach zu wissen, wie viele Leute ich getötet habe oder was ich, warum ich in dieses Ort bin. Warum laufe ich auf der Straße? Warum bin ich mit diesen Leuten auf Facebook befreundet? Auch die haben den Message durchgelesen. Warum bin ich auf diesen Demo gegangen? Oder? Ja, das ist das war ihre Frage, die an mich gestellt haben. Und
hast du immer sofort geantwortet?
Ich kann mir vorstellen, am Anfang wollte ich eigentlich nicht antworten, weil ja, ich will kein Info geben und aber muss man irgendwie auch damit spielen, also damit die ein bisschen die Foltern weniger wird, muss ich Info geben, muss ich Namen von Leute geben und ich will meine Freunde auch nicht etwas schlecht von meinen Freunden machen. Deswegen muss es aber einen Namen geben. Habe ich Namen gegeben, zum Beispiel vor die Leute, die schon gestorben sind. Oder vor die Leute, die schon bekannter und gesucht sind, zum Beispiel. Das dann macht ein bisschen weniger von mich. Dann sage ich, ja, ich bin eine Gruppe von diese. Oder manchmal sage ich Namen, die überhaupt nicht existiert oder so. Damit ich einfach sagen, ja, lass mich in Ruhe. Also egal, was du willst, ich kann einfach unterschreiben. Es ist auch manchmal bei den Geheimdienst so passiert, durch die Folter wollten, dass jemand sagt, wie viele Leute ich ermordet habe, wie viele Leute ich getötet habe, und muss es am Ende unterschreiben. Wenn also
du hast unterschrieben, dass du Menschen ermordet
ich
hast?
Ich nicht. Also manchmal Leute müssen da, ja, Masse, der hat mich Frage gestellt, was von Waffen besitzt du? Ich besitze keine Waffen. Nein, du besitzt, ich habe bei dir eigentlich Kalaschnikow gesehen. Nein, habe ich keine Kalaschnikow. Ich weiß nicht, wie kann ich das nutzen. Nein, ich habe das Kalaschnikow. Und wenn du ja, nein, dann willst du diskutieren, dann die wollte dich fordern, dann sagst du ja am Ende, weißt du. Das ist einfach die eigentliche Möglichkeit, um so zu sagen, aufhört, bitte. Und das ist viele Leute sagen ja, ja, ja. Und ich habe das auch viel erlebt mit den Leuten, die durch die Folgen haben gesagt, ja, ich habe 15 Leute ermordet, 15 Leute getötet, obwohl dass sie das nicht getan haben. Aber die Idee ist einfach sozusagen, Assad würde sagen, ich kämpfe gegen Terroristen. Ja, dieses Papier, er sagt, ich habe 15 Leute ermordet und er ist jetzt in Gefängnis. Ja, das ist einfach das, was die machen.
Schlaue Idee. Das sind ja nicht die Ersten, die das so machen. Wurdest du von Anfang an gefoltert? Also bist du ins Gefängnis gekommen und dann...
Ja, von Anfang an.
Bis zum Ende?
Es ist nicht zum Ende. Also das ist so, die Foltern ist es nicht nur, wenn die den Namen sagen, hey, Firas kommt und die wollen mit mir reden, sondern die Foltern ist es auch, wenn du drinnen bist. In so einem Raum, 5 Meter, 5 Meter, sitzen 200 Leute. Wir können eigentlich nicht sitzen, wir stehen auf. Ich war in 1,5 Meter, 1 Meter, 14 Leute. 1,5 Meter, 1 Meter waren wir 14 Leute. Wir können überhaupt nicht sitzen.
What?
Ja. Wir sitzen ziemlich nackt.
Das ist ja wie so im Hühnerstall bei uns hier in Schweinefabriken, wo die ganz eng. Ne?
Ja, ja. Wir bekommen zum Beispiel pro Tag 3 Tomaten und 2 Kartoffeln. Wir müssen die alle teilen. Das ist ja so.
Und alles Männer?
Oder ja, die? Ja, ja. Also Frauen sind anderer. Es gibt ein Zimmer für Frauen auch.
Wollte ich nur wissen.
Aber es ist noch, beim Frauen ist es noch schlimmer.
Ja?
Ja, wenn du die Vergewaltigung hörst und wenn du das auch hörst, die Frauen, was ist genau dort passiert, dann ist es noch schlimmer. Und am schlimmsten, wenn du weißt nicht, was du machen kannst. Du hörst nur. Du sitzt, du hörst und du wartest. Du hörst Frauen, die laut schreien und sagen, bitten um Hilfe, aber wer hilft?
Aber wie kann man denn das durchhalten, wenn du mit 200 Menschen auf einem 25 Quadratmeter Raum oder Zimmer bist? Wie geht das?
Im Prinzip, im Kopf geht nicht, aber es ist einfach passiert.
Wie, wie lange hast du, wie lange hast du das ausgehalten? Oder wie lange musstest du das aushalten?
Es gibt manche Leute, die ein bisschen starker Körper haben das ausgehalten. Es gibt manche Leute, die dort gestorben sind. Und das ist, was oft da passiert. Jeden Tag fünf, sechs Leute sterben, weil die nicht mehr atmen können.
Neben dir sind Menschen gestorben.
Ja, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Manche Leute sterben, weil die Zunge
Verschluckt.
verschluckt haben, genau, weil die nicht genug geschlafen haben oder nicht genug zum Essen bekommen. Und wenn oder auch von Foltern auch so viele Leute sind gestorben. Und wenn wir sagen, hey, diese Person braucht einen Arzt, dann sagt, es gibt keinen Arzt. Warte, bis er gestorben, dann sagt mir Bescheid, ich bringe ihn zum Müll. Punkt, fertig. Kommt nie, klingt nicht auf der Tour mal anderes Mal. Warte, bis er gestorben, dann sagt mir Bescheid, ich bringe ihn zum Müll. Das ist genau, was die jeden Tag vor uns sagen. Und es gab auch nicht nur ältere Menschen oder junge Leute, es gibt auch Kinder mit uns sitzen. Kinder, die 6 Jahre oder 5 Jahre. Ja, guck mich nicht so an, das ist wirklich so, weil die wollen seinen Vater haben, dann die verhaften das Kind und sagen, ja, komm zu uns.
Damit kann man den Vater besser erpressen
Ja.
oder foltern.
Ja.
Aber du sagst, du wurdest aber nicht bis zum Ende gefoltert, also nicht die ganze Zeit, während du im Gefängnis warst, sondern bis wann? Also wie lange hat das gedauert?
Also die Foltern, wie gesagt, wenn die jemand bringen, die wollen mit dir die Info haben, hier beginnt die Foltern. Die Foltern auch wie, also für mich ist das Schlimmste ist nicht, wenn die mich schlagen. Die Foltern war für mich immer, wenn ich der andere höre. Also wenn ich sitze und höre jemand anderer, das ist war für mich die Foltern immer. Das war für mich am schlimmsten, weil das dann hier sitze ich und warte, wann komme ich denn? Wann bin ich dran? Wann? Was wird denn mit mir passiert? Wenn auch die anderen so hören, kann ich durchhalten oder wird es auch schlimmst bei mir? Das ist so.
Wie war das denn? Also, angenommen, du wurdest gerade gefoltert, bist dann zurückgekommen. Vielleicht doofe Frage, aber unterhält man sich dann mit den Freunden und mit den Menschen da und sagt so, okay, das wollten die jetzt von mir wissen,
Ja,
das haben sie mit mir gemacht?
wir sitzen zusammen. Auch ein manchmal sagen wir gerade, ja, also ich zum Beispiel habe ich immer der andere gehört von Anfang an, versucht nicht nichts zu sagen. Sag einfach. Sag etwas, die du auch nicht den anderen verletzt, sondern sagst du, damit das weniger wird. Sag nicht von Anfang an, sag ein bisschen später. Aber dann, ja, wir versuchen einfach auch uns der anderen ein bisschen zu helfen, mehr Info zu geben und damit die verstehen, was ist genau dort los und was ist manchmal jemand kommt, der sitzt einfach 10 Tage und keine nimmt ihm, ne? Keine sagt, hey, was die von ihm brauchen oder so, warum er wird verhaftet, der wartet. Ja, dann wir unterhalten mit dem anderen auf jeden Fall. Also du sitzt in einem kleinen Raum, du gehst nur 2 Mal auf die Toilette pro Tag und wir sitzen alle zusammen gegeneinander, dann müssen wir miteinander reden, sonst weiß nicht, würden wir verrückt geworden oder so. Also es gibt auch viele Menschen, die dort verrückt geworden, die einfach die Schuhe genommen und telefoniert mit ihren Familien haben oder so, weil Man bekommt nicht genug Oxygen dort.
Kein Sonnenlicht, meinst du?
Ja, kein Sonnenlicht und kein Oxygen, weil wir sind hinter der Erde. Also wirklich zwei Etage unten oder auch mehr. Es gibt wirklich noch 2 oder 7 Etage noch nach unten. Und das ist genau kein sozusagen kein Oxygen, kein
Sauerstoff.
Ja, genau. Und wenn, also am Anfang war ich 2, 3 Wochen alleine in einem Zimmer, wie dieses 1,5 Meter Zimmer war ich alleine und war total kalt für mich. Da, total kalt. Und dann später, weil wir mehr geworden, dann ist es total warm. Also es, muss es einfach nur mit Boxer sitzen, weil ich kann nicht. Und ich kann nicht zum Beispiel, wenn jemand reinkommt, hat etwas an, der kann es mich nicht anfassen, weil die ganzes Haupt, es ist so leicht, dass ich in mein Hände öffnen kann. Also es ist einfach wirklich es ist, weil wir so viel schwitzen und so, dann ist es, unser Körper wird sehr leicht, wirklich nur wenn jemand dich anfasst, dann wird es total blutet.
Irgendwann bist du aber rausgekommen. Warum haben sie dich rausgelassen? Ist deine Haft regulär geendet oder haben sie immer gesagt, weg, raus?
Es ist immer unterschiedliche Situation. Mhm. Manchmal habe ich überhaupt keine Info gegeben. Und dass ich einfach ein bisschen doof gespielt. Schauspiel auch hat mir manchmal geholfen. Ja.
Wolltet ihr mich heute nicht rauslassen? Also?
Nee, nicht so, sondern nein, ich bin nicht so, bla bla bla. Manchmal, das ist einfach sehr doof eigentlich in Syrien, weil wie gesagt haben wir so viele Geheimdienste und die reden überhaupt nicht mit dem anderen. Deswegen, eine wisse es nicht, was ich bei der anderen gemacht habe oder so, oder dass ich überhaupt verhaftet war vorher oder so. Die wissen nicht, weil die keinen Kontakt mit dem anderen haben. Das ist auch so. Also du fährst in Damaskus, es gibt so viele Checkpoint und eine lässt dich durch, der andere nimmt dich. Warum? Weil dein Name steht nicht hier, aber dein Name steht nicht. Es ist einfach jeder, es ist anderes. Die haben keinen Kontakt mit dem anderen. Und bei mir war, also einmal habe ich überhaupt keine Info gegeben. Ein anderes Mal, ich war mit einer Freundin verhaftet. Und diese Freundin war christlich und jemand von der katholischen Kirche hat mit dem Geheimdienst gesprochen, dass die rausnehmen. Also und damals, die hören immer die Minderheit, was ist, damit die kein Problem mit den Leuten, die Minderheit sind, so die christlich in Syrien. Deswegen haben sie rausgelassen und weil wir zusammen waren, verhaftet zusammen, dann haben wir sind wir beide rausgegangen, zum Beispiel, das ist ein anderes Mal. Und es gibt einmal, als ich rausgekommen, das war Assad war sehr nett und wollte ein paar Leute raus von der Gefängnis sozusagen, die niemand getötet haben, die rausgelassen, das war ein. Und die vierte Mal, das war der langeste Mal, wo ich richtig lange geblieben und wo ungefähr gab es keine Hoffnung, dass ich rauskomme. Dann hatten meine Familie Geld bezahlt für jemand, damit er mich rauslassen kann.
Das echt?
Ja.
So eine Art Lösegeld.
Ja, also das ist so, mit Geld machst du alles. Aber es ist nicht so billig.
So, dann bist du rausgekommen, dann hast du gesagt, so ich muss sofort hier raus.
Das war denn die, dass ich rausgehe.
Aus Syrien. Oder aus dem Gefängnis.
Aus dem Gefängnis. Ich muss, also dass ich rausgehe. Rausgehen aus dem Gefängnis und muss es zu Syrien sofort verlassen.
Ach echt? Mhm. Du bist Syrer und sie haben gesagt, raus aus Syrien.
Genau. Genau. Nee, es ist einfach. Entweder, dass ich verlassen oder ich würde sofort nochmal verhaftet. Das ist so. Du musst es verlassen oder dann in 2 Wochen, oder eine Woche, dann würde ich sofort verhaften.
Das heißt, wie gesagt, du hast jetzt eine Woche Zeit abzuhauen.
Genau, so in 1 Monat ungefähr. Ich bin dann rausgegangen, habe ich meine Sachen gesammelt. In 14 Tage habe ich Damaskus verlassen und seitdem...
Hast du dir einen Plan gemacht? Hast du gesagt, okay, hast du dir vorgenommen, nach Deutschland zu kommen?
Nee.
Du wolltest einfach nur raus. Nach Türkei, du wolltest in die Türkei.
Also ich habe Damaskus verlassen, bin ich nach Libanon gegangen. Libanon war ich so in 2 Wochen ungefähr.
War das problematisch, in den Libanon zu kommen?
Nee, damals noch ist kein problematisch. Das ist Ende 2012.
Du bist mit dem Auto hingefahren?
Ja, mit dem Auto dort gegangen, war alles okay. Ich bin dort in Libanon ein bisschen geblieben, 2 Wochen. Dann bin ich nach Istanbul gefahren, wie gesagt. Und dann von Istanbul habe ich versucht, Job zu finden oder irgendwas zu machen. Habe ich nichts gefunden. Dann habe ich mich entschieden, zurück nach Syrien gehen. Das war so Februar 2013 ungefähr.
Aber du solltest doch nicht mehr zurück.
Ich bin nach Norden auf Syrien, wo kein Assad mehr gab. Norden auf Syrien, dort gab es kein Assad mehr. Und Norden auf Syrien gab es damals nur freisyrisches Armee. Und dort bin ich gegangen, dachte ich mir, ich mache einfach Reporter-Dings, mache ich Videos Fotos und...
Das hast du gemacht auch?
Ja, genau. Da habe ich ein bisschen als Freelance-Journalist dort gearbeitet und...
Wie lange?
Habe ich so fast 3-4 Monate gearbeitet, bis das ich auf den Job bekomme, den Film Syria Inside, dass ich auch drehen vor dem Film und damit Film weitermachen kann. Habe ich den Film weitergedreht. Dann habe ich meine Visum bekommen, nach Deutschland zu kommen, zum Arbeiten. Bin ich dann hierher gereist, um Mai 2013, also Mitte Mai 2013, und seitdem bin ich hier.
Es ist ja selten, dass ein Syrer quasi Deutschland fragt, kann ich ein Visum haben, und dann geben sie einem das. Wir kennen das von der Bundesregierung, das ist eigentlich sehr selten. Die meisten müssen halt wie deine Oma auf eigene Faust es schaffen. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert hat?
Hier ist die Produktionsfirma. Die haben eigentlich hier in der Produktionsfirma ein bisschen gekämpft, um die Visum für mich zu besorgen. Weil das war eine total lustige Geschichte, als ich das gefragt habe, dann kommt mein Passwort, steht nein. Dann habe ich einen Termin nochmal in der Botschaft, bin ich in der Botschaft gegangen, habe ich gesagt, ja, das ist der offizielle Einladung, das ist der Arbeitsvertrag, das ist alles, das ist mein Passwort, warum? Die hat so in den Papier geguckt und gesagt, ja, du bekommst kein Visa. Die nächste, bitte. Hallo, was ist? Ja, gibt es kein Visa für dich, einfach so. Warum? Ne, einfach so.
Und der Verantwortliche in Homs, oder was?
Nee, das ist in Türkei. Das ist in Ankara. Ich war in der Botschaft in Ankara. Und die Botschaft in Ankara hat sie einfach so gesagt, ja, ne, das geht.
Die deutsche Botschaft oder syrische?
Die deutsche Botschaft.
Die Deutschen haben gesagt,
du? Ja, nee. So, warum? Deutsche Botschaft in Ankara, ich wollte den Visum haben, habe ich das um den Visum gebeten, habe ich da alles total okay, habe ich Arbeitsvertrag, habe ich die Einladung von der Firma und alles stört und nö, gibt es kein Visum. Und dann habe ich telefoniert mit Jan, der Produzent, und habe ich ihm erzählt, das ist so und so, was soll ich machen? Er meinte, ja, warte, wo du bist, in der Botschaft, ich versuche mal zu kontaktieren. Und dann hat er in die Fax geschickt und geschrieben, ja, wolltet ihr meine Arbeit jetzt kaputt machen, ich bezahle Steuer und das ist meine Firma, das ist meine offizielle Einladung, was ist denn los und so. Dann irgendwie kommt jemand zu mir und sagt, ja, sind Sie Herr Al-Charter? Ja, kommen Sie mit, bitte. Und dann, ja, kommen Sie mit und ja, wir haben eigentlich jetzt einen Fax von Ihrem Chef bekommen und ja, es tut mir leid, ich weiß, dass es ein bisschen komisch ist, aber wir bekommen so viele Leute, die ein Visum haben und es ist eigentlich nicht so einfach und wir geben es nicht so einfach. Ja. Aber ja, keine Sorge, ich habe jetzt den Papier nach Berlin geschickt. Heute ist es Ende April, morgen 1. Mai, es ist ein Feiertag bei uns und es ist Day Off, es tut mir leid, wir melden uns spätestens so 2. Mai oder 3. Mai. Und das ist so, und 2. Mai, morgen früh haben mich angerufen, hey Herr Schatte, können Sie, Sie können vorbeikommen, um zum Visum zu abholen. Und ja, habe ich denn dann ein Visum bekommen.
Du bist in ein Flugzeug gestiegen und hergeflogen.
Ja, genau. Ich bin im Flugzeug gestiegen, hergekommen und nochmal verhaftet in den in der Flughafen. Haben mich gestoppt. Die haben nicht geglaubt, dass ich Visum dabei habe.
Nochmal, hier deutsche Polizisten haben mich verhaftet.
Nicht verhaftet, aber die haben mich einfach gestoppt. Und ja, warum hast du ein Visa? Was machst du denn hier? Was willst du denn hier? Und dann, die haben ein Prozent nochmal gerufen und mein Name gegoogelt, den Film gegoogelt, das Projekt und Obatame auch gelesen und ja, so eine Stunde ungefähr mit mir Frage stellen und am Ende, Herr Altschad, haben Sie irgendwas Problem? Wollen Sie mir etwas erzählen, etwas sagen? Alles okay? Mhm. Wie viel Geld haben Sie dabei? Zeigen Sie mir bitte und so. Und dann haben die meine Sachen durchgesucht und was ich dabei habe. Ja, und dann ja, willkommen in Deutschland. Der hat dann der Stempel und sie sind frei. Und dann, ja, ich freue mich, wenn jeder mal so ein Polizist mich auf der Straße mich stoppen und wir das genau machen jedes Mal. Da hatte ich wirklich in Sorge, dass es jedes Mal so passiert wird oder so.
Aber jetzt sind wir
mehr Sura hier, deswegen glaube ich, das ist das okay jetzt. Die sind daran gewohnt, dass es hier Sura jetzt momentan gibt, glaube ich.
Ich glaube, wir müssen uns irgendwann nochmal treffen, weil wir können jetzt hier nicht 2 oder 3 Stunden machen. Darum vielleicht irgendwie noch, ja, hast du eine Menge zu erzählen, aber letztes Thema, du meinst ja, deine Familie ist auch hier in Deutschland? Sind die auch alle in Berlin? Also habt ihr da so eine große WG oder wohnt ihr alle zusammen oder?
Nee, jeder wohnt alleine. Also ich wohne in meiner eigenen Wohnung. Mein kleiner Bruder, er ist 13 Jahre alt, der wohnt in einem Flüchtling, Minderjährigerheim sozusagen. Und meine Schwester auch in Flüchtlingheim und mein.
In der Nähe oder überall?
Ja, in Berlin sind die alle, aber verteilt. Mein Bruder wohnt auch alleine in Wohnung mit seiner Familie.
Und wie kommen die klar?
Momentan, die lernen die Sprache. Und das ist,
ist das schwer für dich? Oder ist das schwer für einen Syrer, Deutsch zu lernen? Uns wird immer gesagt, Deutsch ist gar nicht so leicht.
Ja, das Leben ist zu kurz, um dort zu lernen. Das hat jemand, der eigentlich germanistische Sprache ist. Das ist ein Professor für Sprachen. Hat er das gesagt? Das Leben ist zu kurz, um dort zu lernen. Es ist nicht einfach. Ich habe mich entschieden vom Anfang an, als ich hergekommen bin, später so, dass ich nicht einfach auch nach Syrien gehen und dass ich hier Zukunft aufbauen muss und der einzige Tour ist es, Sprache lernen.
Wovon lebst du jetzt?
Ich lebe hier von meiner Arbeit eigentlich.
Du bist angestellt, ne?
Nee, ich bin frei pilg sozusagen. Ich habe hier auch meine eigene Arbeiten in Produktionsfirma in OK Factor, wo wir auch produzieren Videos, wo ich manchmal nicht als Akteur oder als Schauspieler bin, sondern Editor, Kameramann und damit kann ich gut leben.
Und du hast einen eigenen YouTube-Kanal oder eine eigene Sendung jetzt schon, ne?
Ich habe jetzt schon mein eigenes YouTube-Kanal, mein eigenes Sendung Zucker.
Gibst du Beauty-Tipps oder was machst du? Das ist ja in Deutschland hier sehr groß. Beauty, also YouTuber und so.
Habe ich ein Video der
Beauty-Tipps
gemacht, wie ich Ja, das ist ein Beauty-Tipp, habe ich schon auch gemacht. ich mache auch Beauty-Tipps, um die Leute auf den anderen zu bringen, um die diese Brücke, die jetzt diese Mauer zwischen die Deutsche selbst, das wegzumachen und ein bisschen Brücke, so damit die Leute auf den anderen kommen. Und dass ich versuche mit Zucker diese Brücke aufbauen, dass die Menschen, die Probleme mit dem anderen haben, über den Thema Flüchtlinge sozusagen, das gibt es jetzt momentan leider so in Deutschland, Leute, die pro Flüchtlinge und die kontra Flüchtlinge haben immer Probleme mit dem anderen.
Schwarz und Weiß.
Genau, und es geht nur über den Flüchtlinge und dann, ja, das ist zum ersten Mal in Deutschland, dass es ein Flüchtling selbst über alles redet und das war meine Chance jetzt, die ich versuche auch zu nutzen, mehr über uns als Flüchtlinge zu erzählen und mehr zu sagen, warum sind wir hier, wer sind wir und ja, um Leute zu fragen, bitte gib einfach eine Chance vor uns, weil wir sind Menschen. Und wir Menschen alle lachen auf dieselbe Sprache, egal welche Sprache sprechen wir.
Und ihr habt viel mehr hinter euch als wir. Also wenn man ihr und wir sagen würde.
Genau.
Weil wir sind eigentlich alle wir.
Wir sind der Menschen.
Wenn du hier bist, gehörst du zu uns. Mhm. Danke, was du so alles machst. Guckt mal in den Kanal rein. Die Videos sind sehr lustig.
Zucker.
Ja. Sind ein bisschen kürzer als unsere Interviews, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es sind kürzer, aber es auch macht mehr Spaß vielleicht. Ja? Weiß es nicht.
Firasch, dankeschön.
Ach, oh. Das ist weißt du,
was war das? Das waren unsere Säbel oder unsere Schwerter.
Ja.
Und wir spielen da so ein bisschen Game of Thrones.
Ja, nee, wir einfach das Bad ab.
Achso, wir rasieren uns jetzt.
Ja.
haben wir beide nötig.
genau. Eigentlich, das geht mein nächstes Video über den Bart auch so ja, abrasieren.
Gut, dass ich da bin. Firasch, Dankeschön. Und wir müssen mal irgendwann einen zweiten Teil machen. Wir warten mal ab, was unsere Zuschauer jetzt sagen. Ne?
Was sie sagen, genau.
Ne? Wie
wenn
das
wer,
jetzt als
wer wollte, dann einfach schreibt in Kommentare, oder?
Ja, gibt ja noch ein paar andere Themen, über die wir nicht geredet haben.
Okay.
Und also,
ich freue mich auf eure naive Frage.
Ja, genau. Nächstes Mal sammeln wir dann noch Fragen an dich. Okay. Machen wir das so?
Ja, auf jeden Fall. Gerne.
Gut. Danke.
Tschüss.
Ciao. Ciao.